Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Auch von meiner Seite, schön, dass ihr da seid. Ich möchte allerdings auch die begrüßen, die jetzt diese Predigt allein übers Internet oder via CD hören. Ich möchte euch sagen, Gottes fröhliche Freude und seine lebenslange Liebe und seine gelassene Gegenwart sei euer Mittelpunkt. Gott segne euch und uns, die wir mit Augen mitbekommen, was heute geredet wird. Vielen Dank an das Lobpreisteam für euren Service, war wunderbar. Ich habe zwei Sachen mitgebracht, nein, nicht nur zwei Sachen. Wir halten heute eine Bilderbuchpredigt. Liebe Meisinger, wenn ihr das so seht, was erkennt ihr daran? Eine Familie, sogar wahrscheinlich zwei Familien. Oder? Offensichtlich ist der Gemeinde in Hemsbach die Familienzugehörigkeit und der Zusammenhalt sehr, sehr wichtig. Aber es ist noch etwas, was ihr vielleicht gar nicht so ahnt. Das ist die Zeit vor euch, September. Völlig frei von jedem Meisinger, keiner mit Namen genannt, die To-Do-Liste noch nicht gefüllt, ihr seid frei. Das ist die Zeitrechnung danach. So kann man predigen, gell? Auf einmal ist die Familie im Mittelpunkt. Und ab diesem Zeitpunkt füllt sich euer Kalender, eure Termine und ihr müsst aufeinander achten. Darüber werden wir heute nachdenken. Dieses Aufeinander achten, miteinander leben, teilen, gemeinschaftlich unterwegs sein. Wie das gelingt. Und ich habe dazu einen Titel gewählt, der sehr, sehr eigenartig klingt. Oder? Drei Dinge braucht unser Gott. Als dienstälterer Kollege möchte ich dir etwas mitgeben, Tobias. Ihr merkt schon, Sie sind im Mittelpunkt. Alle anderen können jetzt relaxen. Endlich mal eine Predigt, nicht für mich. Aber achtet darauf, Gott ist manchmal hinterlistig. Er erwischt Herzen so nebenbei. Brotkrumen, die runterfallen, können ganz schön satt machen bei ihm. Ihr seid im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes, aber eigentlich stimmt das ja gar nicht. Wir haben es ja eben im letzten Lied gesungen. Jesus Christus ist Mittelpunkt in dieser ganzen Gemeinschaft und er soll es auch bleiben. Aber natürlich ist so eine Eröffnungspredigt, eine Festpredigt, dass ihr euren Dienst hier beginnt, und ich spreche bewusst auch ihr aus, da dürft ihr das euch auch mal gefallen lassen, dass ich euch so direkt anspreche. Also unser Gehirn verwandelt ja die täglichen 70.000 Gedanken permanent in Bilder. Die ploppen dann immer auf, dass wir so ein Kopfkino in uns haben. Ich brauche nur bestimmte Wörter nennen und schon geht es los. Cappuccino. Und schon entsteht eine Tasse im Gehirn. So arbeitet Gott mit uns. Und er braucht deswegen viele, viele Bilder oder Kernbegriffe, damit Wesentliches von ihm in uns aufploppt. Aber nicht nur im Kopfkino, sondern er möchte, dass es ein bisschen tiefer rutscht. Deswegen möchte ich euch heute drei Bilder präsentieren. Aber eigentlich stimmt es gar nicht. Es sind nicht drei Bilder, es sind drei Ziele. Ziele heißt, tut mir leid, aber da seid ihr verantwortlich für, diese Ziele selber zu erreichen. Das nimmt uns Gott nicht ab. Deswegen sind es Dinge, die Gott nötig hat. Er braucht sie. Ohne dem kommt er nicht klar. Kann er nicht durchkommen, nicht durchdringen zu euch, sodass durch ihn, durch euch dann das Leben vermittelt wird. In eurem Dienst, in eurer Familie, hier in der Gemeinde vor Ort und in der ganzen Region werden diese drei Dinge extrem notwendig sein. Also unser allmächtiger Gott, von dem wir gesungen haben, großer Gott, wir loben dich, der einfach durch seine Worte aus dem Nichts etwas entstehen lässt und den wir immer wieder auch mal als den allmächtigen Gott betiteln. Er hat es doch nötig, dass irgendetwas müssen wir ihm beisteuern, damit er zum Zuge kommt und unser Leben tatsächlich gut läuft. Drei Dinge sind es. Und ich möchte sie jetzt einfach mal vorstellen. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5 werden sie genannt. Ein reines Herz, ein gutes Gewissen und einen ungeheuchelten Glauben. Und das Ganze ist umbunden mit dem Band der Vollkommenheit der Liebe. Also Liebe aus einem reinen Herzen, Liebe aus einem guten Gewissen und Liebe aus einem ungeheuchelten Glauben. Das hat Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus mit auf den Weg gegeben. Er ist weiter auf Reisen, er ist gerne unterwegs und lässt den Timotheus in Ephesus zurück. Und er sagt, also ich gebe dir etwas mit an die Hand, ein Gebot, ein Befehl, einen Auftrag. Und das darfst du niemals aus den Augen und aus deinem Herzen verlieren. Es ist der Kern, das Wesen deines ganzen Dienstes. Es ist der Kern und das Wesen eures ganzen Daseins. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben. Hier sehen wir es, den Originaltext, das Endziel. Also das Endziel, worum es wirklich geht, wo wir ins Finale sind, wo wir auf der Zielgeraden uns befinden, wo wir schon den Staffelstab wieder weitergeben. Also das Endziel des Gebotes aber ist genau diese Liebe. Aus dem Herzen, aus dem Gewissen und aus dem Glauben heraus. Wenn uns das gelingt, werden die Menschen um uns herum fasziniert sein von dem großen Gott, den wir loben. Also beginnen wir einfach mal und schauen uns das an, was vielleicht damit gemeint sein kann. Ich kann ja nur das weitergeben, was ich bis jetzt begriffen habe. Also die Liebe aus einem reinen Herzen. Da muss ich natürlich zu Beginn erstmal mit der Liebe anfangen. Also mit der Liebe, das ist ja heute ein Begriff, der sehr häufig gebraucht wird. Nach wie vor fast in jedem zweiten Lied, meistens englische Lieder oder auch deutschen Liedern, auftaucht. Aber der kein Qualitätsmerkmal ist. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, ich liebe dich wie eine Salami-Pizza, dann wissen wir etwas, was du magst, aber wir kriegen auch eine Ahnung davon, welche Qualität Liebe bei dir hat. Liebe ist dann nur noch eine Geschmackssache. Und Liebe orientiert sich an das Äußere. Und wenn dieser Geschmack sich ändert, oh ja, dann liebst du halt ein Computerspiel. Du wechselst dann einfach. So wie wir es reihum in unserer Gesellschaft immer wieder erleben. Sie sprechen von Liebe, aber wenn es etwas Besseres gibt, eine bessere Chance, eine bessere Möglichkeit, dann wird die halt gewählt. Wenn die Bibel von Liebe spricht, hat sie einen extra Begriff dafür gewählt. Die meisten kennen ihn von uns, Agape. Es geht um die Qualität der Liebe. Sie soll göttlichen Ursprungs sein. Und das ist eine Liebe, die nicht berechnet. Das ist eine Liebe, die nicht manipuliert. Das ist eine Liebe, wo der andere, der Partner, niemals zu einer Krücke wird. Und niemals zum Ersatzgott. Ich liebe dich abgöttisch. Das ist wieder die Geschmackssache. Liebe ohne Berechnung. Wir sprechen manchmal von bedingungsloser, bedingungsfreier Liebe. Aber eigentlich stimmt das nicht. Denn so bedingungsfrei ist die Liebe Gottes nicht. Denn er benötigt mindestens drei Sachen, damit seine Liebe in deinem Leben eine Dynamik entfalten kann. Also wir sprechen über Qualität. Qualität der Liebe. Diese Qualität fängt damit schon an, dass ich weiß, ich selber bin geliebt, ich bin bedeutend, ich bin wichtig und muss mir das nirgendwo erwirtschaften, erkaufen, verdienen oder sonst was für machen. Das ist schon die Anfangsbasis. Aus diesem Zuspruch Gottes nicht nur verbal zu leben, sondern als Fundament es tatsächlich zu haben. Dann bin ich in der Lage, mich selber nicht so wichtig zu nehmen. Dann muss ich nicht im Mittelpunkt stehen, sondern ich werde Gott ehren, indem ich den Menschen ehre und ihn höher achte als mich selbst. Das ist die Qualität der Liebe. Dann lebe ich tatsächlich für den anderen und der andere muss nicht mehr für mich leben. Und selbst wenn ich nichts zurückbezahlt bekomme, bleibe ich dabei zu lieben, weil ich weiß, ich bin geliebt und ich bin wertvoll und ich bin einzigartig. Also davon reden wir, von dieser Liebe, und die kommt jetzt aus einem reinen Herzen. Was ist damit gemeint? Jesus selbst hat sich ja auch schon dazu geoutet, wenn er sagt, glückselig sind alle, die reinen Herzens sind, in der Bergpredigt. Das reine Herz ist ein ungestörtes Herz. Es ist etwas, wo Beziehung in keinsterlei Weise beschädigt ist. In Misskredit, Misstrauen oder irgendetwas anderes Defizitäres gefangen ist. Das ist ein reines Herz. Es ist ein Herz pur voller Liebe. Es ist das Herz, wo Gott selber gegenwärtig ist. Keine Sünde, so wird es dann theologisch formuliert. Sünde ist ein Beziehungsbegriff. Also keinerlei Beziehungsstörung, weder zu Gott noch zu dem Menschen ist vorhanden. Das ist ein reines Herz. Jetzt merken wir schon, was das für eine Qualität ist. Aber das braucht Gott, dieses reine Herz, um selber darin Wohnung zu nehmen. Und ich habe einfach, das ist das, was Gott jetzt auch sieht, das Herz. Und ich habe mal drei Begriffe oder drei Punkte herausgegriffen, die ich in meinem Dienst immer wieder entdeckt habe, die dafür Sorge tragen, dass wir kein reines Herz haben. Und das allererste ist, ich habe ja schon von den Terminkalender gesprochen, der To-Do-Liste, die immer länger wird, treibe alle Hetze aus deinem Leben. Treibe radikal die Hetze aus deinem Leben. Sei an der Stelle unbarmherzig gegen jede Hetze in deinem Leben. Leg deine To-Do-Liste weg. Du kannst sie gerne priorisieren. Das sind die wichtigen Sachen, das sind die unwichtigen. Aber nimm dir niemals vor, deine To-Do-Liste jeden Tag zu erfüllen. Weil Hetze trennt dich vom Weinstock. Und wenn du nicht mehr im Weinstock Jesus Christus dran bist, bringst du keine Frucht. Und du hast kein reines Herz mehr. Also sei so mutig und treibe die Hetze aus deinem Leben. Was wird passieren? Die Bitte-Bitte-Liste wird immer kleiner. Die Danke-Danke-Liste immer wortreicher. Und auf einmal beginnt die Zeit des Schweigens und Zuhörens. Einfach bei Vater Gott zu Hause sein. Weil er sieht in euer Herz und er kennt euch und ihr müsst ihm gar nichts sagen. Ihr habt einfach nur Gemeinschaft mit ihm und nichts Besseres gibt es. Mir hat Gott schon vor einiger Zeit zu mir gesagt, Jörg, ab und zu unterbrich mal deine Bürotätigkeit und geh in den Gottesdienstsaal, stell dich dahin, nimm die Bibel mit und hab nur mit mir Gemeinschaft, völlig zweckfrei. Klingt einfach für einen Pastor, ist es aber nicht. Denn kaum gehe ich in diesen Saal, verfolgt mich eine kleine Angst. Und diese Angst gipfelt darin, dass ich Angst habe, dass ich mich in Gott verliere. Das heißt, dass ich das so genieße, bei Gott zu sein, dass die Zeit wegläuft. Und ich weiß ja, ich habe noch viel zu tun. Und wie soll ich das dann alles schaffen? Und deswegen gelingt es mir bis heute nicht, diese geistliche Übung regelmäßig wahrzunehmen. Einfach nur mit Gott selber zusammen zu sein. Nicht an eine Andacht zu denken, nicht an eine Predigtvorbereitung zu denken, nicht an das nächste Telefonat oder E-Mail, nicht an den nächsten Seniorenkreis, was immer anliegt, sondern nur mit Gott Gemeinschaft zu haben. Treibt die Hetze aus. Das zweite ist, Doppelherz, da sage auch radikal nein. Wir brauchen keine Doppelherzen. Das reine Herz lässt es nicht zu, dass andere Herrschaften dir was zu sagen haben. Und hier spreche ich jetzt nicht von der äußeren To-Do-Liste, sondern von den inneren Antreibern, die wir alle in uns haben. Diese kleinen Anstacheler, diese angeblich applaudierenden Mach es, mach es, mach es, die uns zwicken und beißen. Ich muss es allen recht machen. Mit dem sprech bitte nicht, das wird gefährlich. Nicht vergeben, nicht vergeben, mach es nicht. Wir haben so viele Antreiber und Blocker in uns, die nicht die Stimme des Heiligen Geistes sind. Aber sie haben die Frechheit und die Unverschämtheit, sich in unserem Herzen auf den Thron zu setzen und sagen, ich bestimme hier, wie du lebst. Deswegen schmeiß sie runter vom Thron. Erteilt ihn in der Kraft Jesu Christi, in seiner Autorität, Schweigegebot. Schmeißt sie raus. Und verwehrt ihnen wieder den neuen Zutritt. Das erfordert natürlich eine Achtsamkeit mir selber gegenüber. Welche Stimmen erheben sich denn dauernd bei mir? Ich habe nur eben von mir persönlich gesprochen. Diese kleine Angststimme, die ist nicht laut. Die ist sehr leise. Aber sie übt eine Macht immer wieder auf mich aus. Und es hängt natürlich ein ganzes Konzept dahinter, das ich durch meine Erziehung und so gelernt habe. Disziplin. Geistliche Übung. Im Namen Jesu Christi, Angst, du hast bei mir nichts zu suchen, denn die Liebe Gottes treibt die Angst aus und jetzt verschwinde bitte. Also, es ist unsere Aufgabe. Sag auch bei Doppelherz auf jeden Fall nein. John Ortberg hat es mal in dem Buch Hüter deiner Seele so formuliert: Wenn der Wille Sklave deiner Bedürfnisse und der Verstand vom Objekt deiner Begierde besessen ist, und wenn die Lust sich zum Herrn des Körpers aufschwingt, statt ihm zu dienen, dann gerät deine Seele in Unordnung. Und dann hast du Unheil im Herzen und das Herz ist befleckt und nicht rein. Also bitte, schmeiß das raus. Der dritte Gedanke, lebe verbindlich. Ich glaube, das hat sehr viel mit unserem Zeitgeist zu tun, dass uns das so schwer fällt, wirklich in Verbundenheit verbindlich zu leben. Wir sehnen uns nach intimer Beziehung, aber ohne Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen also Vertrautheit ohne Verantwortung. Wir wollen One-Night-Stand haben, Belokrie-Kongress, aber ohne Verbindlichkeit im Alltag zu leben. Wir wollen ein Quickie haben, einen Sonntagsgottesdienst, aber ohne Verbundenheit mit Jesus Christus im Alltag. Und darauf lässt sich Gott nicht ein. Er braucht Vertrautheit, er braucht Verbundenheit. Und ohne diese Verbindlichkeit, mit ihm wirklich im Alltag zu leben, lässt er dich einfach laufen. Das heißt nicht, dass er nicht segnen will, aber er kommt an dich nicht dran. Und deswegen ist es deine Aufgabe, darauf zu achten, dass diese Vertrautheit immer zu einer Verbindlichkeit auch führt. Also das war der erste Gedanke, ich gebe Gas. Wir kommen zum zweiten Gedanken. Jetzt kommt die Sache mit dem guten Gewissen. Also Liebe aus einem guten Gewissen, das ist das, was du selber wahrnimmst, das gute Gewissen. Das Blöde ist halt, dass unser Gewissen schon geprägt ist. Automatisch. Durch Erziehung, durch Schule, durch Freunde, durch die Medien, ganz gewaltig. Also davon ist unser Gewissen geprägt. Gewissen heißt, wir spielen nach unseren eigenen Regeln. Regel ist ein anderes Wort für Gesetz. Wir leben also permanent gesetzlich. Und damit fallen wir schon nach Luther aus der Gnade. Blöd, oder? Also wenn das Gewissen unser Parameter ist, leben wir verdreht. Weil dieses Gewissen nicht ausschlaggebend ist für das, was bei Gott wirklich zählt. Weil wir eben unsere eigenen Gesetze haben. Ein Beispiel. Ich weiß ja nicht, ob jemand von euch schon mal geblitzt worden ist beim Autofahren. Einer hat den Mut, das zu sagen. Danke, dass du dich outest. Jetzt muss ich natürlich noch genauer fragen. Ich kann ja geblitzt werden und sehe es gar nicht, dann fahre ich so weiter. Aber wenn ich es mitbekomme, ich bin jetzt geblitzt worden, in diesem Moment regt sich mein Gewissen. Ich glaube, die meisten kennen das. Oder? Dann schlägt das Gewissen an und es gibt uns zwei Parameter an die Hand. Bei den einen, dazu gehöre ich vielleicht zu, regt sich eine gewissenslose Gefühlsregung. Klingt komisch, oder? Eine gewissenslose Gefühlsregung. Gewissenlos, weil ich nämlich mir permanent eine innere Beruhigungspille verschreibe. Ich mache mir mein eigenes Gesetz. Ich sage, Geschwindigkeitsbegrenzungen sind nur etwas für Frauen oder Männer mit Hut. Oder ich sage, Geschwindigkeitsbegrenzung gilt nur tagsüber, aber nicht nach 22 Uhr. Da ist ja keiner mehr auf der Straße. Also darf ich schneller fahren. Und wenn ich dann geblitzt werde, ärgere ich mich. Das ist die Gefühlsregung, dass mein Gewissen nötigt mich, mich dann zu ärgern. Und zwar nur darüber, dass ich erwischt worden bin. Das denken ganz viele Menschen auch bezüglich Gott. Sie kriegen nur dann ein schlechtes Gewissen, wenn sie von Gott mal ertappt werden. Aber ansonsten können sie fröhlich, lustig, frei, fromm leben, obwohl es gar nicht frei, fromm ist, was sie da machen. Das Zweite ist, die zweite Reaktion ist, du wirst geblitzt und batsch, es geht auf die Bremse. Weil du entschleunigst dein Fahrzeug und fährst jetzt wirklich 40 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. 50 ist erlaubt, für die, die das nicht wissen. Wie lange fährst du so dann? Satte 30 Sekunden. Es sei denn, dass du sagst, du bleibst bei den 40 km/h und dann kann es passieren, dass du in eine verkehrsberuhigte Zone fährst, 7 km/h, Spielstraße, und du bleibst bei den 40 km/h, weil einmal im Bremsen am Tag reicht. Innere Gesetze. Wir leben gesetzlich und das Gewissen schlägt an. Das Gewissen schlägt immer nach an. Es hilft nicht vorbeugend. Und ganz anders der Heilige Geist. Der Heilige Geist überführt von Schuld. Und das macht er schon vorher. Er möchte dich davor bewahren. Merkt ihr jetzt den Unterschied, warum ich sage, mit dem Gewissen ist das so eine Sache? Ich muss in die Werte Gottes investieren und dazu motiviert mich der Heilige Geist. Und wenn ich diese Werte Gottes zu meinem Inneren mache, dann darf mich der Geist Gottes immer wieder vorher warnen. Mach es nicht. Schau dir diese Bilder nicht an. Lass dich nicht darauf ein. Lass dich nicht antreiben. Stopp, Jörg, stopp. Das Gewissen kommt immer erst später. Es kann mich nicht bewahren. Was heißt es aber nun, ein gutes Gewissen zu bewahren, wenn das die Hintergrundfolie ist? Ich glaube, es ist mit diesen Begrifflichkeit hängt das zusammen. Verführt vom Zeitgeist oder geprägt vom Heiligen Geist. Timotheus soll darauf achten, sorgfältig darauf achten, nicht auf die falschen Lehren einzugehen, die dort verbreitet werden. Sich auch nicht dauernd auf Nebensächlichkeiten einlassen, da in Ephesus Geschlechtsregister, Fabeln, Engellehre. Weil sie alle nur ein Ziel haben, sie stellen den Menschen im Mittelpunkt, wie ihm es am besten gelingt, in die Nähe Gottes zu kommen. Und davon soll er sich distanzieren. Das ist Zeitgeist für Timotheus gewesen. Und stattdessen soll er leben, was Gott ihm gegeben hat. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir gegeben ist. Sei mutig in dem, was du bekommen hast mit Prophezeiung über dein Leben. Er soll in die Werte Gottes investieren. Und jetzt ahnen wir vielleicht, weil ihr ja gut mitdenkt, dass in einer Freichristenkultur das natürlich mit dem Gewissen genauso auf frommer Ebene funktioniert. Unser Gewissen schlägt immer da an, worüber Gott lächelt. Aber über die Dinge, wo Gott weint, haben wir kein schlechtes Gewissen. Ich kann mal ganz locker, ich spreche das jetzt nicht für euch aus, ich kann ganz locker in einer Ehebeziehung ohne Trauschein leben und das Gewissen regt sich überhaupt nicht. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht genug Bibel lese. Zu spät zum Gottesdienst komme. Und dann ist es mir peinlich, wenn kein Platz frei ist. Dann sieht es auch noch jeder. Dann wird das Gewissen noch größer. Merkt ihr? Also wir betrügen und belügen uns permanent, weil wir das falsche Parameter haben. Weil wir nicht in die Werte Gottes investieren und darüber Freiheit erhalten. Also wir sollen uns darin trainieren. Paulus sagt es, übe dich in der Gottseligkeit. Das soll dein Training sein. Leibliche Ertüchtigung ist nicht schlecht, aber sie bringt dich nicht unbedingt weiter. In Gott glücklich sein, in Gott tiefe Freude und Liebe zu empfangen, die nicht von der Welt kommt und die Welt dir nicht nehmen kann. Darin investiere eine geistliche Übung. Also zwei Dinge habe ich euch schon mal mitgegeben. Es ist also die Liebe aus einem reinen Herzen. Das ist Gott der Vater. Er möchte mit euch ganz intime Gemeinschaft haben. Dann kommt die Liebe zu Jesus Christus, denn er hat das Gesetz erfüllt, sodass er neue Maßstäbe in dein Leben hineinprägen möchte. Und das soll dein gutes Gewissen sein, für das du dich einsetzt. Und damit kommen wir zu dem dritten Gedanke, was der Heilige Geist liebt, ist ein ungeheuchelter Glaube. Das liebt er extrem. Also, dass wir echt sind. So sind, wie Gott sich das von Herzen wünscht. Klingt wieder so einfach. Ich glaube, dass wir Langzeitchristen und vor allen Dingen noch die Profis mit diesem Punkt echt große Schwierigkeiten haben. Und zwar, ich versuche euch mal in so eine Pastorenwelt hineinzubringen. Keiner kommt am Sonntag hier hin und will einen frustrierten Pastor hören, der mal so richtig sagt, neudeutsch auskotzt, was ihn alles so ärgert an euch. Nein, man kommt zum Gottesdienst, um Hoffnung zu bekommen, ermutigt zu werden. Also sind wir schon quasi berufswegen gezwungen, zu strahlen, freundlich zu sein, auch wenn wir uns ärgern. Deswegen sind wir permanent gefährdet, dass unser Glaube nicht echt ist, nicht aufrichtig ist, sondern dass wir ihn heucheln. Und zwei Dinge sind es, die dem Heiligen Geist und Gott extrem ärgern. Da ist er nicht mehr der freundliche Gott. Und das eine ist diese Heuchelei und das andere ist der Stolz. Und wir sehen es am Leben von Jesus, wie massiv er dann reden kann, wenn er solchen Barrieren begegnet. Heuchelei, weißgetünchte Gräber. Also ihr seid nur noch Kadaver, aber nach außen hin seid ihr übertüncht. Und wenn der Stolz kommt, wird er auch sehr, sehr hart in seiner Rede. Weil er weiß, ich komme sonst nicht rein. Auch im Timotheusbrief finden wir es. Also ihr lieben Frauen, ihr sollt euch jetzt nicht da aufpimpen durch Schmuck und Haargeflechte und Gold, was ihr euch alles in die Haare flechtet, sondern investiert in euren Charakter. Darin seid ehrlich und echt. Wenn wir aufmerksam durch die Welt gehen, entdecken wir es immer wieder. Wir sehen Menschen, die durch ihre Kleidung zum Ausdruck bringen, wie verletzt, missbraucht und zerstört, beziehungsgestört sie ihre Kindheit wahrscheinlich erlebt haben. Man sieht es an ihrer Kleidung, man sieht es an ihren Tattoos, man sieht es überall dran. Es ist ein Schrei, aber sie sind ehrlich. Es gibt natürlich auch die andere Sorte der Menschen. Das sind die, die nicht groß von sich denken können. Sie sind so klein. Aber um diese Minderwertigkeit zu überspielen, sind sie aufgepimpt bis oben hin. Sie wollen wenigstens durch ihre Kleidung etwas darstellen. Kleider machen Leute. Wisst ihr, wie schnell das im Glauben passiert, dass wir auch nur nach außen hin etwas präsentieren? Vierfarbdruck, Pastorenfamilie. Wir alle stehen in dieser Gefahr, darauf reinzufallen. Und deswegen etwas nach außen zu stellen, was innen nicht drin ist. Gemeinden unterliegen ständig der Gefahr, etwas auf ihre Internetplattform draufzustellen, weil es gut klingt, aber es ist überhaupt nicht da, wenn es dann abgerufen wird. Ungeheuchelter Glaube ist nichts anderes. Wir brauchen diese Ehrlichkeit. Lebt also eine natürliche Geistlichkeit, eine geistliche Natürlichkeit. Das steckt letztendlich dahinter. Ich fasse das Ganze zusammen. Ein reines Herz, ein gutes Gewissen und einen ungeheuchelten Glauben. Und ich möchte das anhand dieser Pizzaschachtel demonstrieren. Es ist klar, ich habe jetzt lang gepredigt und so ganz langsam die Hochsensiblen und die Geruchsempfindlichen, die riechen das schon, das Buffet wartet auf uns und dann bekommt man schon den kleinen Appetit, den wir immer als Hunger bezeichnen, der kommt schon auf uns zu. Und weil das so ist, hast du einfach mal eine Family-Pizza für dich bestellt, gell? Und du freust dich schon so richtig darauf, so, ah, hoffentlich klingelt es bald und dann kriege ich für mich die Family-Pizza. Und jetzt stell dir einmal vor, dieser Pizzabote kommt dann und hat diese Family-Pizza in blanken Händen, ohne Schachtel. Was würdest du machen? Macht nichts, ich habe Hunger, nehme ich. Du weißt nicht, war der vorher auf Toilette? Hat er sich die Hände gewaschen? Wo hat diese Pizza denn im Auto gelegen? Es ist ekelig, oder? Es ist, jetzt gibt es wieder Kopfkino, gell? Es ist einfach ekelig. Aber liebe Leute, liebe Gemeinde, genau das machen wir mit Gott. Das machen wir mit Gott dauernd. Wir präsentieren ihn mit blanken Händen. Wir achten überhaupt nicht auf seine Heiligkeit. Wir achten nicht auf seine Größe, auf seine Faszination. Es ist völlig egal, was da alles von Gott gesagt wird. Ich mache es sowieso, wie es mir schmeckt. Und dann sind wir schon wieder bei dem Liebesbegriff, womit wir angefangen haben. Das ist die Missachtung dessen, wer Gott ist. Und wir präsentieren ihn einfach nur menschlich. Kein Wunder, dass niemand auf der Welt auf so einen Jesus Christus Bock hat. Der schmeckt nicht. Das ist lau. Selbst Gott spuckt sowas aus. Nach der Offenbarung. Das andere ist, dass du natürlich der Pizzabote kommt. Entschuldigung, ich bin dagegen gekommen. Der Pizzabote kommt und du freust dich. Es ist überhaupt keine Pizza drin. Also nur eine wunderschöne, noch nie benutzte Pizzaschachtel, aber ohne Inhalt. Das ist auch eine Katastrophe. Also du redest immer fromm. Du hast es schon mit Muttermilch schon eingesogen bekommen. Du weißt ganz genau, du kannst jeden überzeugen, dass man dich taufen darf, weil du kannst das so gut christlich verkaufen, dass niemand erkennt, was wirklich in deinem Herzen ist. Nur wenn du ganz ehrlich bist, erlebst du nichts von der Vollmacht und der Kraft Gottes. Du erlebst nichts Übernatürliches, weil deine Schachtel ist leer. Du bist nur aufgepimpt. Aber der Inhalt fehlt. Gott selber ist nicht da. Und das wünsche ich euch als Familie. Die Gemeinde, die Stadt Hemsbach, diese Region braucht keine aufgepimpte Meisinger Familie. Und sie braucht keine aufgepimpte Hemsbacher EFG. Sie braucht überhaupt keine Christen, die nur aufgepimpt sind. Sie brauchen Leute, die echt sind. Die Jesus, wie wir es in den Liedern zum Ausdruck gebracht haben, von Herzen nachfolgen und ihm dienen, die echt sind. Und wo der Inhalt stimmt, aber auch die äußere Verpackung. Gott segne euch mit dieser Fähigkeit. Amen.